Ja, liebe Geschwister, einige Gesichter habe ich wiedererkannt. Viele kommen mir irgendwie bekannt vor. Man ist sich da und dort schon mal begegnet, aber viele kennen mich wahrscheinlich auch nicht. Deshalb stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Marc Schiebli und mein Nachname verrät, woher ich komme, nämlich aus der deutschen Schweiz. Ich bin in Zürich geboren und aufgewachsen. Bin mit 21 Jahren zum Glauben gekommen, nachdem ich in einer humanistisch-philosophischen, pluralistischen Familie aufgewachsen bin, wo man keine absoluten Überzeugungen hatte. Aber der Herr hat mich gefunden, ich durfte mich zu ihm bekehren und in seine Nachfolge treten. Und dann hat er mich in die französische Schweiz geführt, wo ich in Lausanne meine geistliche Kinderstube genossen habe, im Alter zwischen 21 und 25 Jahren, 4 Jahre in einer großen Brüdergemeinde. Dann habe ich meine liebe Frau Veronique geheiratet, 1985. Sie stammt aus der französischen Schweiz. Und dann sind wir ins Wallis gezogen, um dort in einer sehr katholischen Gegend an einer kleinen Gemeindegründungsarbeit teilzunehmen. Ich habe gearbeitet dort als Supermarktverwalter. Ich war Industriekaufmann. Das haben wir 7 Jahre lang gemacht. Und dann Ende 1992 bin ich in die Zentralafrika-Mission nach Deutschland gerufen worden. Zentralafrika-Mission 1993, also ab Januar 1993 bis heute. Seit über 20 Jahren leben wir also in Mitteldeutschland. Morsbach liegt zwischen Köln und Siegen. So grosso modo eine kleine Ortschaft mit 5000 Einwohnern und 60 Ortsteilen. In einem dieser Ortsteile liegt die Zentralafrika-Mission in Steimelhagen und in einem anderen dieser 60 Ortsteile wohnen wir in Hellerseifen. Wir haben 36 Einwohner und 55 Pferde an diesem Ortsteil. Und immer wenn ich nach München komme, ja, verübelt es mir nicht, bin ich unendlich dankbar, dass ich auf dem Land leben darf. Ja. Wir möchten in diesen 3 Vorträgen einen Blick auf die Gemeinde werfen, und zwar auf die Ortsgemeinde, aber nicht so sehr aus der Perspektive, über die man in der Regel immer und immer wieder spricht und streitet, nämlich die menschliche, subjektive Erfahrungsperspektive oder auch die psychologische und gesellschaftsrelevante Perspektive, sondern wir wollen auf die Gemeinde schauen aus der Perspektive, in der wir sie in Offenbarung 1, 2 und 3 sehen, nämlich vom Himmel, von dem verherrlichten Herrn Jesus Christus, wie er auf seine Gemeinden schaut. Ich habe eben schon gesagt, dass ich selber nach meiner Bekehrung in einer Gemeinde meine Kinderstube erlebt habe, 4 Jahre Brüdergemeinde in Lausanne. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Neben vielen guten Dingen, die ich dort gelernt habe für die persönliche praktische Heiligung und Nachfolge, ist mir von Anfang an eingetrichtert worden, die Ortsgemeinde ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und der Herr Jesus will, dass du zu einer Ortsgemeinde gehörst und dass du mit den Geschwistern das Leben am Ort lebst, so wie es die Bibel uns lehrt. Ich bin in der Späthippie-Zeit, Ende der 70er Jahre, als Teenager durch die Gegend gezogen, dann als junger Erwachsener. Ich bin 1961 geboren, also 55 Jahre alt. Und die Gemeinde, in die ich kam, war irgendwann im 19. Jahrhundert in der französischen Schweiz im Rahmen der Dienste von John Nelson Darby und den Entstehungen der Brüdergemeinden gegründet worden. Also sie war 100, 150 Jahre alt, ich weiß es nicht ganz genau, Christen aus der 4., 5. Generation. Und ich als 21-jähriger Ex-Hippie, verwöhnt, auch etwas materialistisch aufgewachsen. Wir hatten nie Not, wir konnten uns alles leisten in unserer Familie. Und ich konnte mein Leben gestalten, wie ich wollte. Und jetzt befand ich mich plötzlich unter 300 Christen, die zum Teil auch schon 70, 80, 90 Jahre alt waren, und eine völlig andere Welt, in die ich da hineingekommen bin. Und es war für mich ganz wichtig zu lernen, mit diesen Geschwistern musst du jetzt klarkommen. Einmal bin ich mit meinem Fahrrad, ich war damals oft mit dem Fahrrad unterwegs, weil ich noch in der Ausbildung war, kein Auto hatte. Und es führte eine Einbahnstraße zu dem Gemeindelokal. Und ich nahm immer diese Einbahnstraße allerdings in die entgegengesetzte Richtung mit dem Fahrrad, weil das viel kürzer war, sonst hätte ich einen großen Umweg fahren müssen. Bis mir einmal eine 80-jährige Schwester sagte, du Marc, das ist nicht korrekt, was du da machst. Du darfst nicht mit dem Fahrrad einfach in eine Einbahnstraße fahren, gegen den Verkehr. Und solche Dinge musste ich lernen. Ich musste lernen, mich unterzuordnen. Ganz egal, welche guten Erklärungen ich hatte, warum das ein Radfahrer trotzdem tun darf. Ich musste lernen, auch um der Geschwister willen, mich unterzuordnen, mich einzuordnen. Und das ist Ortsgemeinde. So lernte ich Ortsgemeinde kennen. Und dann fing ich natürlich auch an, mich mit dem Thema Ortsgemeinde in der Bibel auseinanderzusetzen. Und das ist schon etwas ganz Gewaltiges. Die Kirchengeschichte ist ziemlich bald 2000 Jahre alt, wenn wir mal von dem Ende der Evangelien, dem Anfang der Apostelgeschichte, irgendwann so um das Jahr 33 nach Christus rechnen, dann sind wir bald 2000 Jahre alt als Kirche Jesu Christi hier auf der Erde. 2000 Jahre Kirchengeschichte und es gibt die Gemeinde immer noch. Nicht nur immer noch, sondern sie wird immer größer. Und der Herr Jesus hat in Matthäus 16 gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwinden. Das heißt, nichts wird sie zerstören können. Und das dürfen wir heute beobachten und dürfen es selber erleben. Und wir dürfen erleben, dass neue Gemeinden entstehen und am Ort, da wo wir wohnen, Gemeinde gelebt werden darf. Wir sehen aber auch auf 2000 Jahre Kirchengeschichte, dass da vieles krumm gelaufen ist. Der Herr Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und das tut er bis heute. Aber die Menschen haben auch gebaut. Und die Menschen haben sehr viel gebaut und manchmal auch ganz buchstäblich riesige Gebäude gebaut, die zum Teil 1000, 1500 Jahre und noch älter sind. In Köln steht auch so ein Riesendom und da kommen Menschen aus der ganzen Welt, aus Japan, aus Südamerika, aus Australien, aus China und wollen dieses sakrale Gebäude besuchen. Also die Menschen haben gebaut. Aber wer den Kölner Dom besucht, der sieht eigentlich nur noch tote Steine. Man vermisst das Leben aus Gott, das wirkliche neutestamentliche Gemeindeleben in diesem Gebäude völlig. Und so geht es doch ganz, ganz vielen Orten, wo diese riesigen kirchlichen Gebäude von Menschenhand gebaut worden sind. Aber der Herr Jesus baut seine Gemeinde und das ist das, was uns interessiert. Was der Mensch gebaut hat, was der Mensch dazu tut, manchmal verschwindet es wieder, manchmal bleibt es bestehen, vielleicht bis zum Ende, aber am Ende wirklich für die Ewigkeit wird nur das übrig bleiben, was der Herr gebaut hat. Ich gehe mal davon aus, dass viele von euch diese ersten Kapitel der Offenbarung kennen, die Kapitel 2 und 3, diese 7 Sendschreiben, auf die wir immer wieder einen Blick werfen wollen. Stellt euch einmal vor, das Römische Reich damals um die Jahrhundertwende, 1. 2. Jahrhundert, man nimmt ja an, dass Johannes, als er die Offenbarung bekommen hat, gegen Ende seines Lebens, als letzter Jünger ist er noch übrig geblieben, die anderen waren alle den Märtyrer tot gestorben, er lebte noch, er war auf der Insel Patmos verbannt und das große Römische Reich gegen Ende des ersten Jahrhunderts, eben Johannes war schon sehr alt, hatte eine gewaltige Ausdehnung rund um das Mittelmeer und überall waren Gemeinden entstanden, Ortsgemeinden und der Herr blickt aus dem Himmel auf dieses gewaltige Römische Reich. Und diese 7 Ortsgemeinden, um die es in Offenbarung 2 und 3 geht, sie befinden sich in der westlichen Türkei, hier etwas genauer abgebildet, in der westlichen Türkei, also heutigen Türkei, damals Kleinasien, 7 Gemeinden, an die der Herr sich wendet. Ich gehe heute überhaupt nicht auf die prophetische Auslegung ein. Die habt ihr vielleicht schon gehört, dass man also jeder Gemeinde eine gewisse Etappe in der Kirchengeschichte, eben in der 2000-jährigen Kirchengeschichte zuordnet. Darum soll es heute nicht gehen, sondern es geht vielmehr darum, dass diese Gemeinden repräsentativ für die damals im Römischen Reich und darüber hinaus, es gab auch Gemeinden, die natürlich jenseits der Grenzen des Römischen Reiches entstanden waren, aber diese 7 Gemeinden stehen repräsentativ für die damaligen Ortsgemeinden im ganzen Römischen Reich. Und sie stehen auch repräsentativ für deine und meine Gemeinde, weil wir an diesen Gemeinden sehen, wie der Herr aus dem Himmel auf seine Gemeinde herabschaut und wie er über sie denkt und was er ihr zu sagen hat. Es ist eine ernsthafte Frage, eine feierliche Frage, weil, wenn wir heute an diese 7 Ortschaften denken, dann gibt es diese Gemeinden nicht mehr. Du kannst also nicht nach Izmir reisen und dort die Ortsgemeinde von Smyrna besuchen. Das heutige Izmir ist das damalige Smyrna und die Gemeinde von Smyrna gibt es nicht mehr. Oder nach Bergamo, um die Gemeinde von Pergamon zu besuchen. Bei Ephesus ist es noch schlimmer. Ephesus gibt es noch nicht mal mehr als Stadt. Das ist nur noch eine Ruine, weil damals an der Küste des Mittelmeeres noch gelegen, eben in den 2000 Jahren eine geografische Änderung eingetroffen ist durch den Fluss, der Sedimente angeschwemmt hat, und das damalige Ephesus liegt heute nicht mehr am Meer und ist verlassen worden, ist nur noch eine Ruine, auch durch Erdbeben zerstört worden. Diese 7 Gemeinden gibt es nicht mehr. Der Herr hatte sie gewarnt, zum Beispiel Ephesus, das seine erste Familie, seine erste Liebe verlassen hatte. Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter aus seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Und irgendwann ist das geschehen. Ich kann das geschichtlich nicht genau definieren, aber irgendwann ist diese Warnung Realität geworden. Der Leuchter von Ephesus ist weggerückt worden. Wir werden gleich noch sehen, was das bedeutet. Oder Laodicea, weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Ich überführe und züchtige so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Und Laodicea ist verschwunden. Es ist ausgespuckt worden aus dem Mund des Herrn. Und so ist es mit Pergamon, mit Smyrna, mit Thyatira, mit Sardes, mit Philadelphia geschehen. Sie existieren nicht mehr. Und diese Frage soll uns bewegen: Wie können unsere Ortsgemeinden, in denen wir ein- und ausgehen, weiter existieren, dass sie nicht eines Tages ausgelöscht werden? Zunächst einfach das erste Kapitel aus Offenbarung lesen. Und wir wollen zunächst einfach auf den erhöhten Herrn schauen, wie er dem Johannes hier erscheint. Ich werde übrigens auch genau auf die Uhr gucken und um 10:45, also 10.45 Uhr, einfach aufhören. Möglich, dass ein Teil des ersten Vortrages dann noch im Rahmen des zweiten geschehen wird, weil die Zeit für den ersten Vortrag etwas länger ist als für den zweiten und dritten. Aber da ich einfach 3 Redezeiten habe, werde ich das nicht so ganz genau voneinander abgrenzen. Offenbarung 1, wir lesen das ganze Kapitel und dann schauen wir auszugsweise einige Stellen an. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend hat er seinem Knecht Johannes gezeigt, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sah. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Vers 4. Johannes, den 7 Versammlungen, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen und auch die, die ihn durchstochen haben und wehklagen, werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel genannt Patmos um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie die einer Posaune, die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun das, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Soweit. Wir wollen aus diesem Text einige Gedanken herausnehmen und uns die Frage stellen: Was macht eine biblische Gemeinde aus, zu der der Herr sich bekennt, die einen Leuchter darstellt, von denen er sich umgibt, in deren Mitte er sich befindet, eine Gemeinde, die in seiner Hand ist und mit der der Herr redet und kommuniziert? Diese beiden Bilder des Leuchters und der Sterne werden wir in den Vorträgen 2 und 3 etwas genauer anschauen. Mir geht es zunächst um den Vers 5 und 6 in diesem ersten Kapitel: Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinen Gott und Vater. Noch einmal zurück zum Anliegen, das ich heute zu diesem Gemeindetag mitgebracht habe. Wir reden heute viel über Gemeindewachstum. Wie muss Evangelisation, wie muss Gemeindealltag gestaltet werden, damit die Menschen zu uns kommen, damit die Gemeinden attraktiv sind? Und vor kurzem las ich in den letzten Publikationen von dem von der Bibelschule und Missionswerk Offene Türen Wiedenest ein Interview, das Dr. Horst Afflerbach mit Professor Dr. Tobias Feigs gemacht hat. Und er sagt ihm Folgendes, also Horst Afflerbach sagt Tobias Feigs: Du bist ein sehr wacher und bewegter Mensch, gefragter Theologe, Blogger, Autor, Referent, Forscher, Professor, Ehemann, Vater, Kollege. Was bewegt dich zurzeit geistlich-theologisch am meisten? Kannst du das in 2, 3 Sätzen sagen? Und Tobias Feig sagt, am meisten beschäftigt mich die Entwicklung von Gemeinde. Hier stehen wir vor riesigen Umbrüchen, denn die neue Generation hat ein ganz anderes Verständnis von Gemeinde, ganz andere Anforderungen und Bedürfnisse. Das fordert viele traditionelle Gemeinden heraus und führt oftmals zu Spannungen. Gleichzeitig wächst eine neue Gründergeneration heran, die neue, frische Formen von Gemeinde und Gemeinschaft lebt. Das ist sehr spannend. Und bei allem Respekt vor diesem fleißigen Menschen und auch seinen akademischen Titeln und Errungenschaften, ich glaube, dass dies genau der falsche Ansatz ist. Ich erwähne das jetzt nicht, um Tobias Feig schlecht zu machen, aber um euch den Kontrast deutlich zu machen. Es gibt den menschlichen Ansatz und es gibt den Ansatz, den wir in Offenbarung 1 bis 3 sehen. Der menschliche Ansatz sagt, die Gemeinde muss umdenken, denn es wächst eine neue Generation heran, die ein anderes Verständnis von Gemeinde hat, die ganz andere Anforderungen und Bedürfnisse an die Gemeinde stellt und in der Gemeinde befriedigt sucht. Also müssen wir völlig umdenken, wir müssen uns auf die neue Generation einstellen. Und das ist falsch. Denn der Herr schaut aus dem Himmel auf seine Gemeinde herab und es ist immer noch das gleiche Evangelium. Es ist immer noch das gleiche Wort Gottes, es ist immer noch der gleiche Herr und es sind immer noch die gleichen Beurteilungen, die er damals über seine Gemeinden ausgesprochen hat, die auch heute für uns aktuell sind. Und bevor wir uns über gewisse Formen, über gewisse gesellschaftliche Entwicklungen Gedanken machen, müssen wir unbedingt verstehen, was Gemeinde in den Augen Gottes bedeutet und wie er seine Gemeinde anschaut. Und was ich beobachte, ist das, was ich hier eingeblendet habe, die Verse 5 und 6, immer weiter aus dem Zentrum herausrücken, herausgerückt werden. Was meine ich damit? Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. In diesem Vers stehen zwei Dinge, die Gott getan hat. Verzeihung, drei Dinge. Er liebt uns, er hat uns gewaschen und er hat uns gemacht. Und das hat er gegen alle gesellschaftsrelevanten Dinge der damaligen Zeit und der heutigen Zeit von damals bis heute immer und immer wieder getan. Da, wo Gott Menschen herausruft aus der jeweiligen Gesellschaft und aus ihrem Umfeld und aus ihrem persönlichen Leben, da reinigt er sie und macht sie zu etwas völlig Neuem. Ich stelle fest, dass heute in unserer so sehr humanistisch und menschenzentrierten und bis zum gendermäßigen Toleranzwahnsinn getriebenen Gesellschaft der Mensch so in den Mittelpunkt gestellt wird, dass er erstens überhaupt nicht damit leben kann, dass er ein völlig verdorbener und verlorener Sünder ist. Und zweitens, worauf man fast noch auf mehr Ablehnung stößt, dass Gott seinen Sohn am Kreuz richten musste, um in seiner Gerechtigkeit Sünder zu seinen Kindern zu machen. Das kann man heute noch weniger predigen. Dass das Blut Jesu Christi fließen musste, um Gottes Gerechtigkeit Genüge zu tun, damit wir durch das stellvertretende Opfer Jesu Christi vor einem gerechten Gott gerecht gesprochen werden, das kannst du heute nicht mehr bringen. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einer guten Katholikin, gut, weil sie sehr treu in die Kirche ging, aber auch humanistisch aufgeklärt. Ich unterhielt mich mit ihr über das Evangelium. Es war damals noch im Wallis. Die Walliser südlicher Gebirgskanton in der Schweiz, 200% katholisch. Und sie sagte mir, also auch wenn ich die wissenschaftlichen Beweise hätte, dass die Bibel von Gott inspiriert ist, würde ich ihre Botschaft nicht akzeptieren, weil ich finde es anstößig und widerwärtig, dass ein anderer für mich getötet wird und er für meine Schuld bestraft werden soll. Das hat sie gesagt, das ist einfach nicht akzeptabel. Ich fand das stark, aber sie war wenigstens nicht lau, sondern wirklich kalt in Bezug auf die Heilslehre. Ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht doch bekehrt hat bis heute, aber sie sprach das aus, was man heute immer und immer wieder hört und liest. Und wie gesagt, es wird immer schwieriger, diese Wahrheit zu verkündigen. Ich weiß nicht, ob euch der Name Anselm Grün etwas sagt. Bei uns sehr verbreitet. Morsbach ist eine katholische Enklave, umgeben von einer evangelikalen Subkultur, eben Wiedenest, Siegen, Gummersbach, Oberbergisches Land, Hessisches Hinterland. Das ist so ein evangelikaler Gürtel, eine ganz, ganz fromme Gegend. Als meine Frau und ich im Wallis waren, da haben wir oft gebetet, Herr, wenn du uns noch irgendwo anders hinführen willst, wir sind bereit, Papua-Neuguinea, Burkina Faso, ist uns egal. Und wir hätten aber nie gedacht, dass wir im fremdsten Gürtel Europas landen würden, im Bible Belt. Also da, wo wir leben, obwohl wir ganz auf dem Land sind, im Umkreis von 20 Kilometern, kann man ohne weiteres 50 Gemeinden besuchen. Aber das ist eben diese evangelikale Subkultur bei uns, von der alten Versammlung ganz rechts bis zu den Jesus-Freaks ganz links gibt es alles. Und da muss man sich auch zurechtfinden. Aber Morsbach ist eine katholische Enklave und Anselm Grün, sehr beliebt, besonders bei Frauen ab 40 Jahren aufwärts, die ziemlich religiös angehaucht sind, aber auch andere. Ein begabter Autor, 300 Bücher hat er geschrieben, eine Auflage von 15 Millionen insgesamt in 30 Sprachen übersetzt. Und er hat ein Buch geschrieben, Erlösung und ihre Bedeutung in unserem Leben. Ich habe mir das extra bestellt, weil ich Ulrichs Kramprax nicht so ganz glaubte, was er in den Topic-Nachrichten veröffentlicht hatte und wollte es dann selber nachlesen. Aber Anselm Grün schreibt Folgendes über die Erlösung. Wir dürfen Sühne nicht juristisch verstehen, als habe Jesus die Strafen für unsere Sünden auf sich genommen und sie dadurch abgebüßt. Das würde auf das Bild eines Richtergottes hinauslaufen. Wir wehren uns dagegen, dass Gott das Opfer seines Sohnes braucht, um seinen Zorn zu besänftigen. In diesem Sinn hat die Bibel Opfer nie gesehen. Jesus stirbt nicht einen freiwilligen Opfertod, um unsere Sünden zu sühnen. Jesus ist nicht Mensch geworden, um sich am Kreuz für uns zu opfern. Und wenn man sein Buch und andere Bücher genau liest, muss man einfach zum Schluss kommen, er leugnet direkt die Stellvertretung Jesu im Gericht für uns, die Sühne, dass Jesus mit seinem vollkommenen Blut die Strafe bezahlt hat und Gott zufriedengestellt hat. Und drittens dann auch den Loskauf, dass wir losgekauft worden sind durch das Blut Jesu von unserer Sklaverei als Sündern und jetzt zu Kindern Gottes wurden. Das ist höchst juristisch. Im Alten Testament, der ganze Opferdienst, der große Versöhnungstag, das war der Tag, wo Gott als Richter dem Volk deutlich machte, wenn das Blut ins Heiligtum gebracht wird, dann habt ihr wieder Vergebung für ein Jahr bekommen. Schon im Alten Testament. Und wenn wir diesen Vers hier lesen, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut, dann ist das die Zusammenfassung des ganzen juristischen Aspektes des Erlösungswerkes. Und übrigens genau das werden wir im Himmel besingen, wenn wir dort ankommen. Offenbarung 5, die Verse 9 und folgende. Offenbarung 5, Vers 9. Sie singen ein neues Lied. Dieses Lied ist nicht neu, weil es nicht bekannt wäre, aber es singt von der Erlösung. Das Neue in der Bibel ist die neue Schöpfung, ist die Erlösung von dem Gefallenen, von dem Alten, von dem Sündigen. Und ein neues Lied in der Bibel spricht von der Errettung, von der Erlösung. Sie singen ein neues Lied, Offenbarung 5, Vers 9. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Ich frage mich, was Anselm Grün im Himmel singen will, wenn er die Stellvertretung und die Sühnung und den Loskauf leugnet. Alle Erlösten aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen, Nationen werden singen, du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut. Das ist die Erlösung. Und wenn wir über Gemeinde reden, dann reden wir über Menschen, die das geglaubt haben und denen das von Gott her auch widerfahren ist, dass sie unter den Segen der Versöhnung gekommen sind durch den Opfertod Jesu Christi. Also wenn wir Gemeinde Jesu sein wollen und darstellen wollen, dann müssen wir an der richtigen Lehre über die Errettung festhalten. Über die richtige Lehre der Person Jesu Christi und seines Werkes. Und dann natürlich auch über die richtige Lehre, was den Menschen und seine Sündhaftigkeit angeht. Ihr kennt die Stellen, wo die Bibel uns sagt, dass das Kreuz ein Anstoß ist. 1. Korinther 1, Vers 23, wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis. Und den Nationen eine Torheit. Oder Römer 9, Vers 32, sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes, einen Fels des Ärgernisses. Jesus Christus in seiner Person und dann besonders in seinem Werk ist ein Ärgernis, ist ein Anstoß, dass jemand an unserer Stelle mit dem Tod bestraft werden musste, damit wir Vergebung bekommen. Aber das andere Ärgernis, der andere Anstoß ist die Lehre über den Menschen, dass er wirklich so tief gefallen ist, dass er ein hoffnungslos verlorener Sünder ist. Ganz unabhängig von seiner Abstammung, Erziehung oder sonst welchen Errungenschaften, die er menschlicherweise mit sich herumträgt. Ein Zitat aus dieser sehr guten Biografie über George Whitefield, einen mächtigen Prediger des Evangeliums des 18. Jahrhunderts. Das Ärgernis des Kreuzes. Die angesehene Herzogin von Buckingham kommentierte in einem Brief an Lady Huntingdon. Lady Huntingdon war eine Adelige, die sich bekehrt hatte und die Whitefield oder durch Whitefield zum Glauben gekommen war. Und die Herzogin von Buckingham regte sich auf über diese Bekehrung und sie schreibt dieser Lady Huntingdon: Es ist monströs, dass man sich sagen lassen muss, man habe ein Herz so voller Sünde wie das Herz eines jeden gewöhnlichen Wichtes, der auf dem Erdboden kriecht. Also diese Frau war aristokratischer Abstammung und sie konnte es nicht ertragen, dass ein Evangelist ihr sagte, du bist genauso ein verdorbener Sünder wie jeder Wicht, der auf dem Erdboden kriecht. Sie schreibt weiter, das ist höchst anstößig und beleidigend. Und ich kann mich nur wundern, dass ihr, Lady Huntingdon, an Empfindungen gefallen haben könnt, die sich ganz und gar nicht mit eurem Stand, eurer Erziehung und eurer Bildung vertragen. Und das ist das Evangelium. Stand, Erziehung, Bildung hat alles keinen Wert vor Gott, um dich gerecht zu machen vor ihm, um dich annehmbar zu machen vor ihm. Also richtige Lehre über Jesus Christus und sein Werk und richtige Lehre über den Menschen, der unbedingt Errettung braucht und diese Errettung nur durch Gnade bekommen kann, ohne Verdienste, das muss unsere Grundlage bleiben. Sonst gehören wir nicht zu denen, an die der Herr sich wendet in Offenbarung 1 bis 3. Und ich wandte mich um die Stimme zu sehen, und ich sah sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Ich möchte noch einige Worte zu Vers 17 sagen. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Wenn wir an Jesus denken, dann denken wir, zumindest geht es mir so, zunächst an den Jesus der Evangelien. Das ist etwas ganz Großartiges, dass Gott Mensch wurde und uns vorgelebt hat, eben ein Leben, das Gott gefallen hat, von der Geburt bis zum Tod. Ein Leben, an dem Gott seinen Gefallen hatte und ausrufen konnte aus dem Himmel, dieses ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und es ist gut, dass wir die Evangelien lesen und Jesus betrachten und ihm nachfolgen wollen, so wie er es uns vorgelebt hat. Aber was uns hier vielleicht schockiert an diesem Vers 17, dass Johannes, der Jünger, der vielleicht dem Herrn am nächsten stand, während der irdischen Zeit des Herrn, er nennt sich selber der Jünger, den Jesus liebte. Nun nicht, weil Jesus ihn mehr geliebt hätte als die anderen, aber Johannes war einer, dem das so bewusst geworden ist, nachdem er ein Sohn des Donners war und damals noch Feuer auf die Samariter herunterfahren lassen wollte, als diese Jesus und die Jünger nicht aufnehmen wollten. Er hat sich so verändert, weil er diese Liebe erkannt hat, mit der Jesus ihn geliebt hat. Und in Johannes 13, da sehen wir bei dem letzten Mal, das Jesus mit ihnen hatte, wo er das Abendmahl einsetzt, dass Johannes an der Brust Jesu lehnte. Das wird in Johannes 13 beschrieben. Er hat diese Vertrautheit, diese Gemeinschaft mit dem Herrn so genossen, so geliebt. Und jetzt, vielleicht 50, 60 Jahre später, da erscheint ihm der verherrlichte Herr vom Himmel her in dieser gewaltigen Vision, die wir gelesen haben. Und auch wenn wir jetzt nicht eingehen wollen auf die einzelnen Details, das leuchtende Angesicht, die Augen wie Feuer, das weiße Gewand, der Gürtel aus Gold, das weiße Haar und die Füße wie glühendes Kupfer. Wir wollen nicht darauf eingehen, aber es wird uns deutlich, es ist seine Erscheinung in Macht, Majestät, Herrlichkeit, Reinheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit. In all diesen Charaktereigenschaften erscheint Christus dem Johannes, seinem geliebten Jünger, und Johannes fällt nieder wie tot. Das ist unsere Glaubensherausforderung in der Zeit, in der wir jetzt leben, nicht wahr? Zwischen unserer Bekehrung und unserem Tod oder der Entrückung. Als wiedergeborene Menschen, Glieder am Leib Christi, gehören zur Familie Gottes und dennoch umgeben von einer sündigen Umwelt, noch lebend in einem sterblichen Leib, in dem wir auch immer noch sündigen können, von all dem umgeben, von all dem bewohnt und doch in Verbindung mit einem verherrlichten Herrn. Wir könnten seine Gegenwart nicht ertragen, obwohl wir seine geliebten Kinder sind. Wir würden genauso wie Johannes, wenn er uns erscheinen würde, einfach wie tot niederfallen, weil wir das nicht ertragen können, diese Reinheit, diese völlige Gerechtigkeit, diese Majestät und Macht und Größe, dieses Licht. Johannes fällt vor ihm nieder wie tot. Aber das ist das Wunder der Gnade und der Erlösung, dass dieser gerechte und heilige Gott jetzt auf dich und mich seine Hand legt und sagt, fürchte dich nicht. Du musst dich nicht mehr fürchten, im Sinne von, dass du verworfen wirst, dass du in die Hölle geworfen wirst, dass du sterben musst, wenn du mich siehst. Du musst dich nicht mehr fürchten, denn ich habe für dich bezahlt, du bist errettet, du bist mein Kind und sollst mein Diener sein. Unsere Herausforderung in unseren Gemeinden, in unserem persönlichen Glauben, ist, dass wir einerseits wirklich vertrauen, dass Gott diese Gemeinschaft, diese Vertrautheit mit uns sucht und will und uns gebrauchen will. Aber auf der anderen Seite, dass wir uns deutlich machen, wir haben es mit einem verherrlichten Herrn im Himmel zu tun, dem wir uns unterwerfen müssen und auf dessen Wort wir hören und ihm gehorchen müssen. Und das wollen wir dann in Verbindung mit den Bildern der Leuchter und der Sterne noch etwas genauer sehen. Ausgewogenheit zwischen dem Arzt und dem Richter. Wir dürfen nie das eine gegen das andere ausspielen. Eine Christin, die uns bekannt ist, die aber sehr zur Psychologie und eben einem anderen Evangelium neigt, sie hat uns gesagt, wir müssen aufhören, Gott als Richter den Menschen vorzustellen. Er soll nur unser Arzt und unser Heiler sein. Und dann werden alle Menschen sehr offen werden für ihn. Und das wäre ein verkürztes Evangelium. Wir müssen immer beides predigen und an beidem festhalten.